Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist, Chefredakteur des Magazins Dialog und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Und genau dort erreichen wir ihn. Guten Tag, Herr Kerski.
Ich grüße Sie, Frau Schäfer. Hallo.
Schön, Sie zu hören. Schade, dass wir uns nicht sehen können. Warum können Sie so lange jetzt schon nicht nach Deutschland kommen? Ich glaube, schon seit Januar sind Sie nicht mehr in Berlin gewesen.
Ja, das ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Zum ersten Mal spreche ich mit Ihnen nicht im Studio. Mhm. Ja, Polen hat seine Schengen-Grenze mit dem Beginn des Lockdowns geschlossen, Mitte März, sehr restriktiv. Und das geht leider immer noch, wahrscheinlich zum 12. Juni. Man kommt zwar raus, jetzt mittlerweile nach Deutschland, aber wenn man hier zurück will, muss man eine zweiwöchige Quarantäne durchgehen. Das ist nicht sehr praktikabel.
Möchten Sie wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil Sie im Europäischen Solidarność-Zentrum anwesend sein möchten, um auch dort richtig die Stellung zu halten?
Ja, das ist sehr wichtig, denn wir haben jetzt vor wenigen Tagen unser Haus aufgemacht, natürlich mit all den Einschränkungen, die es für Museen, Kulturinstitutionen auch in Deutschland gibt. Und es ist ein ganz wichtiges Jahr für uns, denn ich habe hier den Blick auf die Werft. Vor genau 40 Jahren im August begannen die großen Streiks, wurde die große Bürgerbewegung Solidarność geboren. Wir bereiten das Programm vor, natürlich jetzt, ja, unter den Rahmenbedingungen der Corona-Zeit. Das ist eine ganz wichtige Zeit für uns.
Eine wichtige Zeit für Sie. Warum das so ist, das werden wir natürlich in dieser Mittagsstunde besprechen. Bin gespannt, was Sie uns erzählen werden aus Danzig. Aber gleich unser erstes Thema ist, denn wir blicken ja immer auf die Themen des Tages, wie sich denn die Europäische Union finanziell über die Krise retten will. Sie möchte 750 Milliarden Euro leihen. Und wie wird das gesehen? Das ist gleich unser erstes Thema. Die EU-Kommission will auf den krisenbedingten wirtschaftlichen Einbruch reagieren, indem sie 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise bereitstellt. 500 Milliarden will sie als Zuschüsse auszahlen, 250 Milliarden als günstige Kredite. Wir hören mal, was Manfred Weber dazu sagt, der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament.
Weil dieser Kontinent, wir Europäer, uns in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg befinden. Und jetzt geht es einfach um die Frage, starten wir gemeinsam durch oder werden wir gemeinsam zu den Verlierern? Und auch die deutsche Volkswirtschaft kann nur durchstarten, wenn der Binnenmarkt funktioniert, wenn Europa insgesamt wirtschaftlich wieder auf die Füße kommt. Deswegen müssen wir jetzt investieren.
Und um diese Investitionen zu finanzieren, will die EU also zum ersten Mal in ihrer Geschichte Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen, die dann über Jahrzehnte gemeinsam getilgt werden sollen. Mein Gast in dieser Mittagsstunde, Basil Kerski, der Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Herr Kerski, so ein schuldenfinanzierter Wiederaufbaufonds, das ist also ein Novum und es gibt ja durchaus Kritiker, die sagen, zum Beispiel Sebastian Kurz in Österreich, der Kanzler, der sagt, wir wollen keine Schuldenunion durch die Hintertür. Was sagen Sie? Ist der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, ein guter Vorschlag?
Also ich muss Ihnen eher sagen, ich bin begeisterter Europäer und finde es sehr richtig, dass wir nicht nur auf nationaler Ebene, auch auf europäischer Ebene helfen, nicht nur mit Krediten, sondern auch mit Zuschüssen. Ich verstehe Herrn Kurz so, dass er durchaus für Kredite ist, aber dagegen ist Geld, ich sag mal, banal zu verschenken. Okay, das wird jetzt der Streit der nächsten Monate sein. Er ist ja auch nicht alleine.
In der Tat, es gibt die sogenannten sparsamen Vier. Das sind also Schweden, Österreich, Dänemark und die Niederlande.
Genügsam, habe ich gehört.
Genügsam. Oder sparsam. Ja, manche sagen natürlich auch die geizigen Vier. Aber in der Tat sagen die, ja, für diesen Notfallfonds kann man Geld an den Finanzmärkten aufnehmen, aber es soll dann eben als günstige Kredite an die Mitgliedstaaten weitergereicht werden. Das Argument ist, eben, man wolle nicht die Altschulden der südlichen Länder wie Italien oder Spanien finanzieren. Ist das ein nachvollziehbares Argument?
Also für mich ist das ehrlich gesagt ein historisches Argument, ja, denn wir haben es hier doch mit einer neuen Situation zu tun. Die Südländer, deren Wirtschaft ist ja nicht zusammengebrochen, weil sie falsch gewirtschaftet haben in den letzten Monaten oder Jahren, sondern es ist einfach eine menschliche Tragödie, die auch starke, leistungsstarke dort trifft. Und insofern stellt sich durchaus die Frage, ob wir mit diesen Mitteln nicht versuchen, ja, unseren Partnern auf die Beine zu helfen. Ich erinnere daran, 50% der deutschen Wirtschaftsleistung, das sind Exporte. Das ist die Kooperation mit vor allem den Nachbarn. Also es ist im Interesse Deutschlands, auch Österreichs, dass vor allem auch die innovativen, starken Partner in Italien, Spanien auf die Beine kommen. Man muss das schon heute wirklich sehr empathisch tun.
Friedrich Merz von der CDU hat die EU auch sehr verteidigt in dem, was sie jetzt tun will. Wir hören mal, was er gesagt hat.
Wir finanzieren hier nicht die italienischen Renten, wir finanzieren nicht die Altschulden des italienischen Haushaltes, sondern wir gehen gemeinsam in die Zeit der Digitalisierung, in die Zeit eines, ja, wie sagt die europäische Kommissionspräsidentin, Green Deal. Also die Europäer zeigen, dass Umwelt und Wirtschaft möglich sind. Die Europäer zeigen, dass sie wirklich ein digitaler Wirtschaftsraum werden. Und daran haben wir alle ein großes Interesse.
Das sagt also Friedrich Merz. Er sieht die EU da auf einem guten, zukunftsfähigen Weg.
Also Merz hat ein wichtiges Thema jetzt benannt. Die Frage ist, wofür geben wir dieses Geld aus? Wir geben es ja nicht aus, um jetzt den Haushalt Spaniens, Italiens oder anderer Länder zu konsolidieren. Wir wollen das ja für Katalysatoren ausgeben, also für Prozesse, die unsere Wirtschaften, aber auch Gesellschaften in Europa modernisieren, Stichwort Digitalisierung, ökologische Erneuerung, vielleicht auch soziale Erneuerung. Also ich wäre sehr dafür, dass wir auch eine Debatte führen, wofür wir das Geld ausgeben und nicht nur so konventionell wirtschaftspolitisch denken. Und erlauben Sie mir noch einen Satz. Ich glaube, wir sollten in dieser Debatte nicht vergessen, diese Riesensumme, also für uns als Individuen unvorstellbar, über Jahre hinaus, diese Summe, die von der Leyen vorgeschlagen hat, das sind nur 3% der Jahreswirtschaftsleistung der Europäischen Union. Also Sie sehen, das ist eigentlich ökonomisch gesehen ein symbolisches Programm, eine symbolische Aufbauhilfe.
Aber ob das tatsächlich so kommt, muss ja tatsächlich noch verhandelt werden. Diese Corona-Hilfen müssen am 19. Juni beim nächsten EU-Gipfel beschlossen werden. Dieser Gipfel, muss man gucken, wie der stattfindet. Wenn der per Video stattfindet, meinen Sie, das könnte schwer werden? Ich glaube, es darf sich wirklich kein einziges EU-Mitglied dagegen stellen.
Also ich glaube, das wird ein langer Prozess sein, denn bei diesen Haushaltsberatungen geht es auch um eine grundsätzliche Frage, jetzt unabhängig vom Coronavirus. Binden wir das Geld an zum Beispiel Rechtsstaatsprinzipien? Sie kennen die Debatte, ich finde sie berechtigt. Sollen Ungarn, Polen oder die Regierung, die eben die europäischen Rechte nicht beachten, ihre Länder in die falsche Richtung führen, sollen die auch noch mit EU-Fördermitteln unterstützt werden in ihrer Politik? Also insofern sind das in diesem Jahr wirklich ganz spannende Haushaltsberatungen. Denn am Ende geht es um den Charakter der Europäischen Union. Sind wir eine solidarische Gemeinschaft? Sind wir auch eine Rechtsgemeinschaft? Sind wir eine demokratische Gemeinschaft? Das wird sich noch hinziehen. Ich glaube, am 9. Juni werden wir noch keine endgültigen Ergebnisse.
Und am 1. Juli übernimmt dann Deutschland die Ratspräsidentschaft. Insofern wird das dann natürlich auch weiter diskutiert werden. Basil Kerski, mein Gast in dieser Mittagsstunde, deutsch-polnischer Publizist. Wir erreichen ihn gerade in Danzig, denn er ist der Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums. Basil Kerski, mein Gast hier aus Danzig zugeschaltet, deutsch-polnischer Publizist und Direktor des Solidarność-Zentrums in Danzig. In Polen hätte es am 10. Mai Präsidentschaftswahlen geben sollen. Die regierende PiS-Partei wollte diese Abstimmung auch und sie dann per Briefwahl stattfinden lassen wegen der Pandemie. Das hat die Opposition und das haben auch Teile des Regierungsbündnisses abgelehnt. Jetzt ist die Wahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Herr Kerski, ist das aus Ihrer Sicht mit demokratischen Grundsätzen überhaupt vereinbar?
Also es ist eine Verfassungskrise und die hängt damit zusammen, dass niemand daran gedacht hat, dass es so etwas wie diese Corona-Erfahrung, diese Pandemie geben wird und das noch mittendrin in der Vorbereitung des Präsidentschaftswahlkampfs. Sie haben es gesagt, am 10. Mai sollten regulär die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die sind vergleichbar mit den österreichischen Präsidentschaftswahlen. Also der Präsident hat viel mehr Macht als der Deutsche, hat aber nicht die Regierungskompetenz wie in Frankreich. Also ein ganz, ganz wichtiges Amt. Naja, und Sie müssen sich vorstellen, normalerweise dauern die Vorbereitungen 6 bis 8 Wochen und das war mittendrin in dieser Lockdown-Zeit. Also es ist eine Herausforderung. Die Regierungsmehrheit wollte das durchboxen gegen alle Regeln. per totaler Briefwahl, ganz, ganz umstritten, auch verfassungsrechtlich. Und dann ist das gekippt worden, gestoppt worden. Tja, und jetzt warten wir auf den Termin, denn im August muss der neue Präsident, die neue Präsidentin eingeführt werden. Das ist schon eine absurde Situation.
Das muss im August sein?
Das muss. Die Verfassung sieht vor, dass die Amtszeit, die fünfjährige Amtszeit des jetzigen Präsidenten Mitte August endet.
Mhm, weil er ist im Amt seit August 2015, Andrzej Duda.
Genau.
Ja. Und genau, es gibt aber Stimmen, Herr Kerski, die sagen, es war schon gut, die Wahlen zu verschieben und sie nicht als Briefwahl abzuhalten. Warum ist man denn gegen die Briefwahl gewesen?
Also erstens, Sie müssen sich mal vorstellen, dass in so einem Land mit 38 Millionen Menschen ist so ein Wahlvorgang etwas, was zum Beispiel mit den Gemeinden, mit Freiwilligen, mit Bürgern, Zehntausenden von Freiwilligen ja organisiert werden muss. Die müssen geschult werden, ja. Die Wahllokale müssen hergerichtet werden. Das dauert einfach. Das bedarf auch der Treffen von Hunderten von Menschen. Das war einfach nicht möglich, weder in Deutschland noch in Polen. Jetzt haben wir die Situation, Polen hat ja zwei Kammern. Die zweite ist in der Hand der Opposition, der Senat, und es gibt ganz einfach jetzt einen Rechtsstreit zwischen diesen Gesetzgebungskammern um die Frage, ja, wie ist die Verfassung zu interpretieren, was machen wir jetzt gegen die Briefwahl, denn es ging um eine absolute Briefwahl, gab es sehr, sehr viele Vorwände oder sehr viel Kritik aus ganz einfachen Grund. Die polnische Verfassung sieht nicht vor, dass sie im laufenden Wahlkampf, offiziellen Wahlkampf, die Spielregeln ändern. Das geht gar nicht. Das war schon ein Skandal. Viele haben auch befürchtet, sie können sehr, sehr schwer solche Wahlen kontrollieren. Kurzum, dass es gekippt worden, das wird es nicht geben. Jetzt geht es um den Termin der Wahlen.
Der ist umstritten. Inwiefern spielt dieses Prozedere der Peace der Regierungspartei in die Hände?
Man muss noch Folgendes sagen. Das Problem ist natürlich politisch, denn alle haben Angst vor den Folgen der Pandemie, vor allem vor dem ökonomischen Einbruch. Die Peace wollte so schnell wie möglich oder will immer noch so schnell wie möglich diese Wahlen durchziehen, denn sie fürchtet, dass mit jeder Woche, mit jedem Monat die Menschen sehen, wir kommen in eine schwierige Zeit und dass möglicherweise die Zustimmung für den jetzigen Präsidenten fällt. Sie fällt auch. Also hier geht es natürlich auch um knallharte Politik. Die Opposition hofft, je später die Wahlen stattfinden, umso größer sind ihre Chancen. Das ist auch so, das zeigen auch die Umfragen. Jetzt geht es hin und her, aber es ist schon absurd, 38 Millionen Menschen warten. Wann finden die Wahlen statt? Sie werden wahrscheinlich während der Sommerferien stattfinden müssen, was auch nicht sehr fair ist gegenüber den Bürgern.
Gut, wahrscheinlich oder vielleicht werden viele ja zu Hause sein und gar nicht so viel unterwegs
sein. Ja, ich glaube, die Menschen, also ich meine, Polen hat eine schöne Ostseeküste. Die Menschen wollen raus, vor allem diejenigen, denen es vielleicht gut geht, die mobil sind, die potenziellen Wähler der Opposition werden vielleicht nicht teilnehmen können. Sie müssen mit bedenken, es geht bei dieser Wahl nicht nur um das Amt. Es ist eine Richtungswahl für Polen. Wenn der jetzige Kandidat gewinnt, stärkt das diese autoritäre Tendenz, europakritische. Wenn die Opposition gewinnt, vor allem der Warschauer Oberbürgermeister, dann ist diese konservative Revolution der Peace gestoppt. Dann kommt es wirklich zu einem sehr starken Konflikt zwischen der Regierungsmehrheit im Parlament und dem Präsidenten. Es geht also auch um eine europäische Grundsatzentscheidung, in Zeiten der Pandemie.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und mein Gast in dieser Mittagsstunde, um die Themen des Tages zu besprechen, ist Basil Kerski, Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Herr Kerski, wie ist das eigentlich im Moment in Polen? Da sind ja weite Teile der Kulturlandschaft eigentlich unabhängig gewesen vom Staat und auch um diese Unabhängigkeit immer sehr bemüht gewesen. Wenn die Institutionen aber nun Geld vom Staat brauchen, um über die Krise zu kommen, wird dann diese Unabhängigkeit in Gefahr sein? Wie ist das gerade auch bei Ihnen im Europäischen Solidarność-Zentrum?
Ja, natürlich. Die Folgen der Pandemie sind natürlich auch finanzielle. Das ist klar. Es gilt nicht nur für die Zeit jetzt der Schließung. Unser Haus hat jetzt letzte Woche aufgemacht, aber wir öffnen ähnlich wie in Deutschland in einer neuen Realität. Also ein Beispiel, Bislang konnten auf einmal 500 Personen in unserer Dauerausstellung gehen. Jetzt ist das ein Drittel. Ähnliches gilt ja auch für Theater, Opern. In Polen ist die Kulturlandschaft so aufgestellt, sehr, sehr viele Kultureinrichtungen werden von den Kommunen getragen. Es gibt natürlich wie in Deutschland eine sehr, sehr wichtige freie Kulturszene, die natürlich auch öffentliche Förderung bekommt. Aber es gibt die Zentralregierung, die sehr, sehr viel Mittel verteilt. Die versucht seit Jahren, die Kontrolle zu behalten oder ihre Kontrolle auszubauen, sich Institutionen gefügig zu machen. Das Finanzielle spielt jetzt eine wichtige Rolle, weil natürlich auch die Steuereinnahmen der Kommunen ausfallen. Die Kommunen sind sehr geschwächt, aber auch die Institutionen wie unsere, die sehr erfolgreich waren, weil sie sehr viel Eigenmittel hatten. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr um 100% unseren Ticketverkauf gesteigert. Das war eine Solidaritätsaktion der Bürger mit uns, denn die Regierung hat uns die Mittel gekürzt aus rein programmatischen Gründen. Wir gefallen denen nicht, unsere Arbeit gefällt ihnen nicht. All das ist gefährdet. Also sowohl die Zuschüsse der unabhängigen, immer noch politisch unabhängigen Kommunen, Großstädte wie Warschau oder Danzig, aber auch unsere Eigeneinnahmen sind eingebrochen. Das führt dazu, dass sehr viele auf den Zentralstaat schauen und der wird vielleicht Mittel geben, aber unter besonderen Bedingungen.
Ja, diese besonderen Bedingungen könnten die dann für Sie bedeuten, dass Sie eben Ihr Haus sozusagen auf Linie bringen müssen, zum Beispiel was ja die historischen Daten betrifft, die Sie in Ihrer Ausstellung haben. Sie sind ja das Haus, das die Geschichte der Gewerkschaft Solidarność darstellt.
Ja, natürlich. Also natürlich wird man versuchen, auf Linie zu bringen, aber ich glaube, das Erste, was man tut, ist die Leitung auszuwechseln. Und das kann man sehr einfach tun. In Deutschland ist es ja ähnlich, wenn ein Direktor es nicht schafft, seinen Haushalt zu konsolidieren. Und ich spreche jetzt mit Ihnen hier ganz ruhig, aber es ist schon bald Juni. Wir kommen in die zweite Jahreshälfte. Ich habe Ausfälle in Millionenhöhe. Und wenn ich ein Riesenminus mache, kann die Zentralregierung, die hier Mitträger ist, mit der Stadt Danzig, mit der Region, durchaus gegen mich vorgehen. Mhm. Vorgehen, wenn sie uns nicht finanziell helfen. Insofern Bezug nehmend auf diese europäische Debatte, was mir in der europäischen Debatte fehlt, wir müssen auch dem Kulturbereich helfen beim Wiederaufbau oder auch Gesundheitssystem, Sozialprojekte. Es kann nicht nur darum gehen, sozusagen klassische Wirtschaftszweige hier am Leben zu halten oder zu fördern. Auch die Kultur, vor allem die europäische Kultur, ist sehr gefährdet durch diese ökonomische Krise.
Ich meine, es betrifft ja auch Begegnungsstätten. Zum Beispiel gibt es die deutsch-polnische Begegnungsstätte Kreisauer Kreis nahe Breslau. Da werden Begegnungen gerade auch für Jugendliche organisiert. Ist die Gefahr, dass sowas dann in Zukunft nicht mehr stattfinden kann?
Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie vor allem Kreisau bei Breslau liegend angedeutet haben. Kreisauer Kreis, das war einer der größten intellektuellen Widerstandskreise gegen Hitler, die Moltke-Familie, Stichwort. Und da ist etwas Wunderbares passiert. Da hat man in den letzten 30 Jahren gemeinsam ein Begegnungszentrum für Jugendliche aus Europa geschaffen. Das finanziert sich zum großen Teil selbst. Das sind Hotelkomplexe, Gastronomie, das stand jetzt still. Aber Jugendaustausch ist in diesem Jahr nicht möglich. Die haben auch enorme finanzielle Einbrüche. Also wir sollten solche Einrichtungen im Blick behalten. Die waren, wissen Sie, diese Pandemie hat etwas Paradoxes hervorgerufen. Vor allem die sehr erfolgreichen Kultureinrichtungen, die eben sehr viel glücklicherweise verdient haben und das Geld investiert haben ins Programm, die haben enorme Einbrüche jetzt erfahren und sind gefährdet. Auch ihr Programm ist dadurch gefährdet.
Wie kommt das denn gerade die Erfolgreichen, dass die jetzt so getroffen sind?
Ja, wissen Sie, die Zuschüsse, das ist ja in Deutschland ähnlich, wenn Sie hier ein Haus haben. Also ich sitze in einem Haus, was eine öffentliche Einrichtung ist. Das heißt, das Haus ist von montags bis sonntags geöffnet, von morgens bis abends. Es ist ein Begegnungszentrum, es ist nicht nur ein Museum. Das kostet viel Geld und die Zuschüsse reichen oft nur aus. In Deutschland ist es ähnlich, um das Personal, die laufenden Kosten zu finanzieren. Aber das Programm wird doch größtenteils aus den Eigenmitteln, Ticketverkauf finanziert. Schauen Sie sich künstlerische Institutionen wie Philharmonien, Opern an. Das Geld fehlt jetzt für neue Produktionen. Da geht es nicht nur um Politik, sondern auch um Möglichkeiten der Kreativität. Also es werden jetzt sehr, sehr harte Jahre für uns.
Basil Kerski, hier zu Gast in dieser Mittagsstunde, deutsch-polnischer Kulturmanager. Danke, Herr Kerski, bis hierher. Und wir sprechen gleich über Hongkong und die Frage, was das bedeutet, dass Chinas Volkskongress jetzt das Sicherheitsgesetz gebilligt hat, das sich gegen Aktivitäten in Hongkong richtet, die dort als subversiv oder separatistisch wahrgenommen werden. Chinas Volkskongress hat ein Sicherheitsgesetz gebilligt, das sich gegen Aktivitäten in Hongkong richtet, die als subversiv gesehen werden oder als separatistisch betrachtet werden. Es hat massive Kritik aus vielen Staaten an diesem Sicherheitsgesetz gegeben. Das hat den Volkskongress natürlich wenig beeindruckt. Zu Gast in dieser Mittagsstunde der deutsch-polnische Publizist und Kulturmanager Basil Kerski. Herr Kerski, man kann wahrscheinlich sagen, dass dieses Gesetz der bisher weitestgehende Eingriff in die Autonomie Hongkongs ist. Oder für wie einschneidend halten Sie es so aus Ihrem Blickwinkel?
Also absolut. Mich überrascht es, mit welcher doch Konsequenz China die demokratischen Möglichkeiten Hongkongs einschränkt. Es ist erst vor wenigen Monaten gab es ja millionenfache Proteste gegen ein Jahr Auslieferungsgesetz, also den Versuch, sozusagen politische Gegner des chinesischen Kommunismus nach China auszuliefern aus Hongkong. Also Peking versucht mit aller Macht, dieser Idee zwei politischer Systeme in einem Land ein Ende zu bereiten. Das ist besorgniserregend.
Jetzt ist natürlich die Frage, was kann die EU tun? Im September ist der EU-China-Gipfel in Leipzig geplant. Und da sagt zum Beispiel die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, Geit Jensen von der FDP, dieser Gipfel müsse als Hebel genutzt werden. Sie sagt, China sei daran gelegen, dass der Gipfel stattfindet. Und da meint sie, das könne dann daran geknüpft werden, dass die Führung in Peking sich in der Hongkong-Frage bewegt. Ist das ein realistisches Szenario?
Ach, wissen Sie, ich bin normalerweise ein Optimist und freue mich über Maßnahmen gegen solche autoritären Länder wie China. Aber ich bin etwas bedrückt, weil für mich ist das eine Entwicklung, die 89 angefangen hat. Erinnern wir uns, 89, das war nicht nur Revolution in Deutschland, in Polen, das war auch eine große friedliche Revolution in China, die zusammengeschossen wurde im Juni 89. Seitdem befindet sich China auf dem Weg zu einem autoritären Kapitalismus. Kapitalismus, der von einer ehemaligen, muss man sagen, kommunistischen Partei verwaltet wird. Und dieses Vorgehen gegen Hongkong, das ist das nächste Kapitel dieses Prozesses. Ich sage das deshalb, weil ich habe den Eindruck, seit Juni 89 wird sehr viel über die Situation, über Menschenrechte in China gesprochen. Aber es werden Big Deals gemacht. Ich habe sogar den Eindruck, unser europäischer Markt, sehr stark doch verbunden mit Vorstellungen von Menschenrechten, wird seit Jahren breit geöffnet für ein totalitäres Regime. Und Hongkong mit seinen 8 Millionen hat einen enormen intellektuellen, kulturellen Einfluss auf den chinesischen Raum. Und diese Demokratie, diese modellhafte, will einfach China, wegballern, habe ich mittlerweile den Eindruck. Also es ist nichts Neues und ich bin mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, frustriert. Ich glaube nicht an eine konsequente deutsche oder europäische Politik in diesem Bereich.
Also frustriert, aber wenn man die Bundeskanzlerin hört, die hat gesagt, das Verhältnis zu China wird den außenpolitischen Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bilden und die Europäer müssten erkennen, mit welcher Entschlossenheit, Zitat, China einen führenden Platz beanspruchen würde. Und das wäre eine Herausforderung, die man selbstbewusst annehmen sollte. Kann also vielleicht ja doch gelingen?
Also wissen Sie, deshalb hatte ich diesen weiten Bogen geschlagen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, wollen wir in einem Wirtschaftssystem leben, das kapitalistisch ist, also Privateigentum vielleicht schützt, aber was nicht demokratisch ist. Also Ralf Dahrendorf hat er so schön genannt, Marktwirtschaft ohne offene Gesellschaft. Und bei China geht es auch um Europa. Solche Länder wie Ungarn, auch zum Teil Polen, Russland, bewegen sich in die Richtung und hoffen, manche Politiker hoffen auch auf eine finanzielle Unterstützung aus China. Also es geht um Europa. Wir brauchen wirklich eine konsequente China-Politik, weil hier geht es auch um unsere Freiheit auf dem europäischen Kontinent.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und die Frankfurter Buchmesse soll im Oktober trotz Corona stattfinden. Manche sagen, das ist Wahnsinn, das ist gefährlich. Andere sagen, ein Glück, mein Gott, ich muss auf so eine Messe. Das ist sozusagen in meinem Herzen und das muss in meinem Plan im Jahr auch stattfinden. Hier zu Gast Basil Kerski, deutsch-polnischer Kulturmanager und jetzt auch zu mir gestoßen Jörg Plath aus der Literaturredaktion. Es gab um 12 Uhr eine Pressekonferenz, auf der die Einzelheiten bekannt gegeben wurden. Was genau wurde denn bekannt gegeben, Herr Plath?
Es wurde bekannt gegeben, dass es eine Sonderedition gibt. Man möchte natürlich nicht wie in einem Champions League-Spiel letztens in Italien ein Superspreader werden. Deswegen wird ein Gutteil dieser Veranstaltung in Frankfurt für das Buch virtuell laufen, online laufen. Aber es gibt auch Angebote vor Ort. Jürgen Boos rechnet allerdings mit sehr viel weniger Ausstellern. Und das liegt natürlich auch an den Beschränkungen, die weiterhin gelten werden.
Wir planen eine europäische Buchmesse mit Präsenzen aus allen Gebieten, von Verlagen, Dienstleistern, Autoren. Wir wissen aber auch, dass viele nicht teilnehmen werden können.
Ja, und das ist Jürgen Boos gewesen, Direktor der Frankfurter Buchmesse, auf dieser Pressekonferenz. Da viele nicht teilnehmen werden können, gibt es eben dieses virtuelle Programm. Man möchte trotzdem ein Schaufenster sein für die Branche, für die Bücher. Das ist ein nicht geringes wirtschaftliches Risiko, denn wie Boos eben auch schon andeutete, es werden viele nicht kommen, aus Übersee vor allen Dingen werden sie nicht kommen können. Dort wird immer noch wahrscheinlich sehr viel stärkere in Infektionsraten durch den Coronavirus die Leute hindern und sie werden auch Angst haben. Angst wird auch hier, glaube ich, durchaus sein in Deutschland, weswegen er auch gesagt hat, dass große Verlagsgruppen aus Deutschland, und zwar alle drei großen Verlagsgruppen, Random House, Holzbrink, Bonnier, also Fischer, Rowohlt, Kiepenheuer und Witsch, Ullstein, Berlin, Pieper, wen gibt es noch, DVA, Siedler, Penguin, all die werden nicht da sein auf der Messe. Man hat also sehr viel Platz, man will die Zahl der Besucher beschränken, man hofft auf weitere Maßnahmen, die werden Ende Juni bekannt gegeben. Es wird alles auch ein wirtschaftliches Harakiri für die Buchmesse. Es wird wesentlich weniger Geld eingenommen werden. Man möchte ein bisschen auch in die Stadt gehen und dort virtuelles und reales Analoges anbieten. Aber das wird eine Gratwanderung werden. Mhm.
Herr Kerski, Sie sind in Danzig und Sie haben ja schon erzählt, dass Sie schon lange nicht mehr in Berlin oder in Deutschland waren, weil ja natürlich auch die Grenzen zu sind im Moment. Planen Sie denn sozusagen wirklich im Körper eventuell nach Frankfurt zu reisen auf die Buchmesse im Oktober?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin von der Entscheidung überrascht, denn ich kriege von vielen Verlagen international mit, dass sie auf jegliche Messen verzichtet haben in diesem Jahr. Auch sehr viele wichtige nationale in Europa Buchmessen im Herbst sind gestrichen. Es fehlt auch den Verlagen Geld. Der Lockdown hat auch seine Spuren hinterlassen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es aber auch sympathisch, dass das hier ja die Suche beginnt nach Übergangsformen. Mir geht es ja ähnlich. Wir haben ja auch zum Teil nur unser Haus eröffnet. Wir machen keine Massenveranstaltung zurzeit. Das ist ein spannendes Experiment.
Ja, auch insofern spannend, als dass wir alle, die wir vielleicht nicht hinfahren, dann eben virtuell dabei sein können, Jörg Plath.
Ja, wobei wir natürlich alle schon langsam, glaube ich, den Hunger haben nach realen Begegnungen und es ziemlich satt haben, dieses ewige Starren auf den Bildschirm. Was Sie eben sagten, Basil Kerski, das sagte auch Jürgen Boos und sagten auch die übrigen Teilnehmer, man wolle auch ein Modell sein, man wolle auch ausprobieren, was geht denn jetzt noch. In der Hoffnung, dass es keine zweite Welle gibt im Herbst mit den Infektionen, hofft man vielleicht, neue Formen zu finden für diese Übergangszeit. Denn es kann ja nicht so weitergehen, dass wir die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre, bis ein Impfstoff da ist, gar nichts mehr stattfinden lassen in der wirklichen Welt.
Ja, ich meine, es gibt ja, nehme ich an, wirklich ein durchdachtes Hygienekonzept eben. Und insofern wird man auch, wenn man hingeht, tatsächlich schon geschützt sein, hoffe ich.
Naja, auf dem Gelände selbst will man die Stände vergrößern, man will die Gänge vergrößern, man will nur 20.000 Leute pro Tag reinlassen. Trotzdem natürlich ergeben sich Menschenmassen vor dem Eingang. Dort staut man sich, man ist schon in einem Stau in der U-Bahn wahrscheinlich. 20.000 Menschen wiederum heißt auch nur, das sind ungefähr ein Drittel der Leute, die sonst die Buchmesse besuchen. Und das wird, glaube ich, trotzdem sehr viel. Es werden sehr viele Leute sein.
Mhm. Also im Vorjahr oder in den Vorjahren waren es jeweils mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher natürlich. Also wir wissen, es ist diese große, große Buchmesse. Als Ehrengast ist Kanada dieses Jahr eingeladen. Dabei bleibt es wahrscheinlich.
Kanada wird wahrscheinlich ein virtuelles Programm machen. Weitere Angaben übrigens werden erst bekannt gegeben. Weitere Konzeptvorstellungen werden bekannt gegeben erst Ende Juni. Und auch dann wird erst Kanada wissen, was sie eigentlich tun wollen.
Jörg Plath über die Frankfurter Buchmesse, die also jetzt in einem gemischten Konzept sozusagen stattfinden soll, sowohl analog wie auch virtuell, und aus Danzig zugeschaltet Basil Kerski. Und wir sprechen gleich über den Tod von der großen Schauspielerin Irm Herrmann. Wir müssen eine Schauspielerin betrauern, die gestorben ist mit 77 Jahren, Irm Herrmann, große Fassbinder-Schauspielerin. In fast 20 Fassbinder-Filmen war sie präsent. Und wir hören sie mal selber, was sie über sich gesagt hat.
Ich habe immer schon mit Leuten gearbeitet, die nicht konventionell waren, mit Leuten, die, ich sage mal, fast anarchistisch waren. Und das gefällt mir einfach. Ich habe auch einen Zug zum Anarchismus.
Sie sagt, sie hat einen Zug zum Anarchismus. Haben Sie sie gemocht, Irm Herrmann, in den Filmen, die Sie von Fassbinder gesehen haben?
Also ich musste zunächst einmal googeln. Und als ich das Gesicht sah, wusste ich, ach ja, das ist diese großartige, charismatische Frau, die aber, ich liebe Fassbinder-Filme, aber die immer so im Schatten von Hanna Schigula stand, nicht wahr? Also sagen die zwei großen Frauen, Schauspielerinnen in den Fassbinder-Filmen, aber Herrmann hatte dann immer die kleineren Rollen.
In der Tat, sie hat, glaube ich, in der ganzen Karriere nur eine einzige Hauptrolle gespielt. Ja. Aber sie ist ja trotzdem eben im Gedächtnis geblieben. Wenn man das dann, wie Sie sagen, googelt, wenn man ihr Gesicht sieht, weiß man, man hat dieses Gesicht irgendwie abgespeichert. Ne?
Ja, auch eine sehr originelle Frau. Ich habe erst jetzt gelesen, sie hatte gar keine Schauspielausbildung, ist von Fassbinder entdeckt worden, war Verlagskauffrau. Und also das ist großartig, wie sehr sie sozusagen den Bildschirm dominiert hat mit ihrer Präsenz. Dann natürlich auch eine sehr, sehr aktive Theaterschauspielerin, Hörspielschauspielerin, also schon eine imponierende Frau.
Ja, und sie hat diese Herkunft, wo sie herkam, aus der kleinbürgerlichen Szenerie sozusagen dann auch verwendet. Sie hat, glaube ich, mal gesagt, ich wusste eben, wie man im spießbürgerlichen, langweiligen Leben sich fühlt, und daher konnte ich das auch gut auf der Leinwand dann verkörpern.
Ja, das hat, glaube ich, Fassbinder fasziniert. Diese starke, im Herzen anarchistische Frau, aber die aus diesem sozusagen, ich zitiere mal, Spießermilieu kam. Also ein wunderbarer Kontrast für so ein Genie wie Fassbinder.
Ja, Irm Herrmann gestorben, schon am vergangenen Dienstag. In Berlin hat es heute Ihre Agentin mitgeteilt. Vielen Dank, Herr Kerski, dass Sie in dieser Stunde für uns Zeit hatten und dass wir die Themen des Tages besprechen konnten.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Schäfer, und auch den Hörerinnen und Hörern.